mich, dass ihr wieder beim neuesten Podcast dabei seid. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich Carola Rakete. Und Carola kennt man aus Funk und Fernsehen, vor allem durch die spektakuläre Verhaftung in Italien. Aber Carola, vielleicht magst du dich selber gerade mal vorstellen.
Also ich bin ja letztes Jahr sehr bekannt geworden auf einmal durch diese Seenotrettungsmission mit der Sea-Watch 3. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass ich hauptsächlich im Polargebiet mit dem Schiff unterwegs war, seit 2011 fast jedes Jahr in der Antarktis war und ja verschiedene Forschungsinstitute da unterstützt habe. Und außerdem habe ich dann auch später Naturschutz in Teilzeit studiert. Und das ist, glaube ich, das Thema, was mich jetzt mit dem Dannenröder Wald in Verbindung bringt.
Ja, genau. Sonst würde man sich fragen, was macht ein Waldmensch wie ich mit einem Meeresmensch wie dir? Du bist ja ganz bekannt geworden, bist natürlich durch die Verhaftung, ne? Als du zumindest vermeintlich illegal angelandet bist mit Flüchtenden an Bord. Ne? Und jetzt bist du aber im Dannenröder Wald unterwegs und da passieren auch Sachen, die eben sehr, sehr hässlich sind. Ne? Wo man denkt, das hätte man jetzt im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr vermutet, dass Wald für Autobahnen gerodet wird. Und da bist du aktuell ja immer wieder drin, ne?
Ja, genau. Ich war bis gestern Abend gerade wieder da. Ich war jetzt in den letzten Wochen wirklich ja, auch insgesamt schon mehrere Wochen vor Ort. Am 1. Oktober hat ja die Rodungssaison angefangen. Das ist in Deutschland ja immer. Und damit dann auch gleichzeitig die Räumung dieser Baumhausdörfer, die dort eben in dieser, ja, im Bereich der Trasse gebaut wurden. Dabei muss man eben wissen, dass es eigentlich mehrere Wälder dort gibt, die betroffen sind. Einmal eben dieser Dannenröder Wald. Selbst der ist am Dorf Dannenroth, dort sind die allermeisten Baumhäuser. Dann gibt es ein ganz kleines Stück, das heißt Maulbacher Wald. Das ist jetzt auch schon gerodet worden, das waren nur ein paar Hektar. Und dann der größte Teil, der eigentlich gerodet werden soll, gehört zum Herrenwald. Und das ist eigentlich ein Flora-Fauna-Habitatsschutzgebiet. Auch dort geht die Trasse eben mitten durch und ja, fragmentiert dann eben diese, ja, verbleibenden Stücke. Und da ist eben wirklich die ganz große Frage, ist es so rechtmäßig? Denn man muss ja, um so ein FFH-Gebiet aufzulösen, das überwiegende öffentliche Interesse dafür begründen. Und interessanterweise, die Bürgerinitiativen dort vor Ort gehen schon seit 40 Jahren gegen diese Autobahn vor mit verschiedenen rechtlichen Schritten und Unterstützung des BUND zum Beispiel auch. Und da stellt sich halt die Frage, wer prüft das überwiegende öffentliche Interesse und vor allem gibt es das heute 2020 noch? Also die Autobahn wurde vor 40 Jahren irgendwie angefangen zu planen und auch da wussten wir natürlich schon, dass die CO2-Emissionen uns große Probleme machen werden, weil sie uns ja immer und mehr Temperaturerhöhungen und viele andere Dinge noch mitbringen werden. Aber jetzt ist es halt vollkommen klar. Also es ist 40 Jahre nach Anfang des Planungsbeginns und wir wissen, dass wir eine Verkehrswende einfach brauchen. Wir brauchen eine Energiewende, darüber haben wir viel geredet in den letzten Jahren, aber auch eine Verkehrswende. Also wir können eigentlich nicht weiter Autobahnen bauen, noch mehr Infrastruktur, die Klimakrise weiter anheizt. Und da stellt sich eben so symbolisch die Frage, nicht nur für diesen einen Wald, sondern ganz generell für mich halt, welche Mechanismen kann es da geben, dass alle diese Infrastrukturprojekte, die wir jetzt haben, praktisch nochmal neu beurteilt werden können aufgrund der total veränderten Faktenlage, sodass man sagt, okay, alle Projekte, die nicht irgendwie mit dem Pariser Klimaabkommen 1,5 Grad einhalten oder eben mit der Biodiversitätsstrategie zusammenpassen, die müssen wir eigentlich in die Tonne kloppen und da müssen wir uns was komplett anderes überlegen, zum Beispiel jetzt wieder konkret in dem Fall am Danni hier in Hessen, halt die stillgelegten Schienen wieder zu benutzen oder was anderes. Aber eigentlich müsste es um die Prüfung aller Infrastrukturprojekte gehen.
Ja, ich würde, bevor wir gleich mal ins Detail gehen, was da gerade abläuft, vielleicht nochmal erklären, FFH-Gebiet hört sich jetzt so ein bisschen technisch an oder bürokratisch ist es auch, ne? Also Flora, Fauna, Habitat, also die Lebensräume von Tier und Pflanzen, nach EU-Recht geschützt gemeldet haben diese Wälder, also das musste gemeldet werden, das ist ein EU-Beschluss gewesen, dass man schützenswerte Wälder, wo bestimmte Leitarten auftauchen, meldet, und zwar in einer gewissen Größenordnung. Das hat Deutschland und haben die Bundesländer auch gemacht. Und das Perverse, muss man ja fast schon sagen, ist, Man weiß seit 40 Jahren, dass soll eine Autobahn durchgebaut werden, meldet aber diese Gebiete als EU-Schutzgebiete an. Und da, dass diese Richtlinie besagt, dass die nicht mehr verschlechtert werden dürfen. Da gilt ja ein Verschlechterungsverbot. Also in Bezug auf Forstwirtschaft ist übrigens ein aktuelles Gerichtsurteil vom Oberverwaltungsgericht Bautzen, dass in solchen Wäldern Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden, alleine schon vor jedem Holzeinschlag. Und jetzt sagt man einfach, egal, wir hacken das alles ab für eine Autobahn. Und man wusste zum Zeitpunkt der Ausweisung dieses Schutzgebiets schon, dass die da durchlaufen soll. Man denkt, also irgendwas ist da verlogen. Ne? Möglicherweise sogar beide Planungen, aber mal mindestens eine von beiden, nämlich die Ausweisung des Waldes als Schutzgebiet. Deutschland hat damit international seine Pflicht getan, in Anführungszeichen, und macht es gerade wieder zunichte. Also das finde ich schon, ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen verlogen, und die meisten Leute wissen das gar nicht, dass das von denselben, sagen wir mal, Institutionen, die Politiker haben ja teilweise gewechselt, oder alle, seit 40 Jahren, so lange ist ja keiner in der Regierung, aber dass dieselben Institutionen Schutz anmelden für einen Wald, den sie jetzt abhacken lassen. Das ist so der rechtliche Hintergrund im Prinzip, ne?
Ja, und natürlich auch, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, was jetzt diesen Fall eben nochmal geprüft hatte und im Juni dann ein Urteil dazu rausgegeben hat und dann final den Autobahnbau erlaubt hat, eben auch nochmal gesagt hat, naja, dieses Bauprojekt verletzt die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Das ist deswegen relevant, weil die Autobahnbrücke nebenan dann durch das Glenetal gehen soll. Und das ist dann ein Trinkwasserschutzgebiet für 500.000 Leute, so in dieser Rhein-Main-Region. Und auch da wird beides praktisch gesagt in diesem Urteil. Einerseits, ja, es ist nicht konform mit der EU-Richtlinie, aber trotzdem könnt ihr es bauen. Und das kann ja überhaupt niemand wirklich verstehen. Das ist nicht logisch, wenn man dieses Urteil liest. Und es ist ja auch natürlich total absurd, wenn wir einfach mal darüber nachdenken, ja, wie wir in der Zukunft auf diesem Planeten leben wollen. Weil es gab ja jetzt auch in dieser Frankfurter Region dieses Jahr schon ein bisschen Wasserknappheit. Es gibt jetzt immer mehr Regionen in Deutschland, die im Sommer schon mit der Dürre Wasserknappheit haben. Und wenn wir natürlich noch in dieses Trinkwasserschutzgebiet eingreifen, ist auch das noch ein Problem, was dazukommt.
Ja, und wir wissen aus neuerer Forschung, dass eben diese alten Wälder ihre Umgebung, also die Umgebung bis zu 10 Grad im Schnitt im Sommer runterkühlen. Wir wissen, dass es über solchen Wäldern signifikant mehr regnet, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Bei zunehmender Trockenheit und zunehmender Erwärmung schlagen wir uns sozusagen die Landschaft warm beim Bäumefällen. Ne? Also das mal ganz abgesehen von der moralischen Verantwortung für die ganzen Arten, die bei verloren gehen. Wenn wir einfach auf uns selber gucken, muss man sagen, das kann doch im Ernst keiner wollen, dass es regional in dem Fall noch wärmer und noch trockener wird. Und das Ganze wäre ja gar nicht so in den Fokus gekommen, muss man auch fairerweise sagen, wenn nicht ganz viele Menschen vor Ort sich dem entgegenstellen. Ne? Und wir kommen da mal auf einen Fall zurück. Es hat sich ja, glaube ich, ein Aktivist abgeseilt von der Autobahnbrücke. Und es ist durch einen Stau, also die Polizei hat ja dann gesperrt. Ne? Muss man immer sagen, was ist denn da tatsächlich passiert? Die Polizei hat gesperrt, und hinten am Stauende ist es zu einem tragischen Unfall, einem Auffahrunfall gekommen, der jetzt, ich glaube, es war sogar Julia Plöckner, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die das sozusagen einen Zusammenhang mit der Abseilaktion hergestellt hat im Sinne von Schuld. Ne? Und das ist natürlich in zweierlei Hinsicht merkwürdig. Ich würde gerne mal den einen Aspekt diskutieren. Wie weit darf Widerstand gehen? Also wir sind ja immer im Bereich der, rein vom Gesetz her, im Bereich der Illegalität. Ne? Also von der Autobahnbrücke abseilen darf man, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, ob es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Aber die Frage ist, wie weit darf Widerstand moralisch gehen, und wo gibt es eine Grenze? Die beantwortet ja jeder für sich persönlich. Wo würde deine Grenze liegen?
Ja, also zu der Aktion jetzt nochmal ganz konkret einfach.
Klar.
Das ist ja nicht die erste Aktion, wo jemals jemand einen Banner aufgehängt hat an der Autobahnbrücke. Die Aktivisten machen das so, dass sie eben diese 4,70 Meter überhalb der Straße bleiben, die eben sichergestellt sein müssen, dass eben kein Eingriff in den oder schwerer Eingriff in den Straßenverkehr dadurch entsteht. Das heißt, da entsteht keinerlei direkte Gefährdung. Die Autobahn wurde dann durch die Polizei gesperrt. Und was eben interessant ist, ist wirklich, wie dann die verschiedenen Akteure darauf reagieren, weil ich habe dann auch tatsächlich nochmal die Statistiken nachgeschaut, wie es aussieht mit den Verletzten im Straßenverkehr und den Toten im Straßenverkehr, und mich hat das total schockiert, weil es gibt über 380.000 Verletzte bei Straßenverkehrsunfällen pro Jahr. Also das war letztes Jahr. Das ist also krass. Ich hätte das nicht mal gedacht. Natürlich gab es noch eine spezielle Zahl für Autobahnen, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber es gibt ja jeden Tag wirklich x Unfälle. Und wir haben das als Gesellschaft auch total normalisiert, dass das Auto, beziehungsweise halt die LKW und so weiter, weil da noch alles fährt, dass es relativ gefährliche Transportmittel sind. Also hätten wir eine ähnliche Zahl an Unfällen auf der Schiene, auch nur im Verhältnis jetzt, dann wäre, weiß ich nicht, dann wären die Zeitungen voll davon, wie unsicher die Schiene sei. Aber beim Auto wird es überhaupt gar nicht mehr diskutiert, dass es eigentlich ständig, jeden Tag zu richtig krassen Verkehrsunfällen kommt. Und ob wir nicht wirklich mal was dagegen unternehmen sollten, das sind ja dann immer diese ganz emotionalen Diskussionen, wenn es zum Beispiel um Tempolimit geht, was ja ganz klar bewiesen ist, dass das zum Beispiel die Schwere und die Häufigkeit der Verkehrsunfälle reduzieren würde, dass es also eine Sicherheitsmaßnahme wäre, die effizient ist, aber die in Deutschland eben ganz schwierig zu diskutieren ist. Und ja, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zu kommen, wo liegt die Grenze? Also es wird immer viel diskutiert darüber, was Aktivisten machen und ob das jetzt gefährlich sei oder nicht. Ich denke halt, gefährlich ist das, was die Bundesregierung macht. Gefährlich ist, was diese ganzen Weltregierungen machen. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Also im Moment ist es so, dass die Trends für die Erderwärmung da liegen, dass wir irgendwo zwischen 2 und 5 Grad zum Ende des Jahrhunderts sind. In so einem Klima hat die Menschheit noch nie gelebt. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich das auf uns und die gesamten Ökosysteme, von denen wir ja abhängen, auswirken wird. Und die gesamte, also nicht alle, aber im Großen und Ganzen steigen die Emissionen ja einfach immer weiter. Und auch die gut gewillten Politiker können es scheinbar nicht aufhalten. Und das ist doch die Katastrophe, das ist die Radikalität. Also wir laufen eigentlich so sehenden Auges auf den Abgrund zu von dieser sich immer verschärfenden Klimaerwärmung. Und diskutieren dann darüber, ob sich jemand von der Brücke abgeseilt hat.
Ja,
Ne?
also ich geb dir vollkommen recht. Also ich nehme mal was Vergleich, das Beispiel RWE nimmt. Hambacher Wald ist ja eine Analogie in vielerlei Hinsicht, wo Braunkohlekraftwerke, wie jetzt gerade das, wie hieß es denn jetzt, das neue, was da in Datteln, genau, noch in Betrieb gegangen ist nach dem Kohlekompromiss und Kohleausstieg, wo alle wissen, zumindest die Braunkohlekraftwerke könnten wir aktuell sofort zumachen, ohne dass auch die Stromversorgung ansatzweise gefährdet ist. Und das sind natürlich Leute, die gefährden unser aller Gesundheit und auch unser aller Leben. Ganz klar. Also wenn wir in Richtung 5 Grad gehen, ich glaube, dann unterhalten wir uns über ganz andere Sachen. Wahrscheinlich auch nicht mehr, so wie jetzt per Skype, da wird es verschiedene Sachen dann nicht mehr geben. Ne? Also der Punkt ist einfach, nach der bestehenden Rechtslage ist das erlaubt und das andere ist zumindest in der Grauzone, sagen wir es mal so. Ich fand es halt ein bisschen perfide, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Menschen, die Aufmerksamkeit für zukünftige Schäden herstellen und ich weiß es nicht mehr genau, wie es bei dem Unfall exakt zugegangen ist, aber irgendjemand hat dort hinten nicht aufgepasst, weil Staus gibt es in Deutschland ja jeden Tag Hunderte und man weiß, dass man so fahren muss, dass man jederzeit bremsen kann. Ne? Und wenn es dort zu einem tragischen Unfall kommt, wie gesagt, ich kenne die Details nicht, einen Zusammenhang mit einem Menschen herzustellen, der Aufmerksamkeit für den Dannenröder Wald erzeugt, das ist halt, ja, das sind fast schon Trump'sche Methoden, ne? Um solche Aktionen zu diskreditieren. Und die Frage ist halt, ich stelle mir übrigens wirklich selber auch immer wieder, wie weit würde ich gehen, auch in der Überschreitung von Gesetzen, um Menschen insgesamt zu schützen. Darum geht es ja letztendlich. Es geht ja gar nicht so sehr um den alten Wald als um unsere Zukunft. Ne?
Ja, ganz klar. Und ich meine, bei den Leuten, die dabei sind, da sind natürlich viele junge Menschen auch, gerade bei solchen Kletteraktionen. Für die geht es um ihre eigene Zukunft auch, weil es gibt ja auch die dramatischeren Prognosen, wo gesagt wird, dass wir eben 2 Grad Erderwärmung, Temperaturerwärmung schon um 2050 erreichen könnten. Ne? Und das britische Polarforschungsinstitut, bei dem ich früher auch mal kurz gearbeitet habe, die haben auch ihre Prognose dafür, wann das arktische Meereis abschmelzen wird im Sommer, also komplett verschwunden sein wird im Sommer, jetzt auf 2035 runterkorrigiert. Das heißt, da reden wir jetzt von in 15 Jahren. Und selbst 2011, als ich zum ersten Mal am Nordpol war, sprachen wir eher noch so von 2050. Aber es läuft alles viel, viel schneller ab als oder immer an der schnelleren Marge sozusagen von dem, was vorhergesagt wurde. Und es ist irgendwie eine Notwendigkeit, dieses Thema zum Hauptthema zu machen, was wir bearbeiten müssen als Gesellschaft. Und wir sehen ja, dass durchaus, wenn wir irgendwas als Krise erkennen, jetzt bei Corona hat das ja scheinbar funktioniert, wir auch irgendwelche Maßnahmen treffen können, die vorher nie im Leben jemand für möglich gehalten hätte. Und genauso müssten wir auf die Klimakrise bzw. die ökologischen Krisen mit Artensterben und Verschmutzung von Gewässer und Böden und allem Möglichen, müssten wir auch reagieren. Aber das machen wir eben nicht. Und genau das ist der Punkt. Und da wundere ich mich manchmal echt, wie diese Leute denken, wie auch gerade die Landwirtschaftsministerin, die ja eigentlich ein gutes Verständnis dafür haben müsste, was auch ökologisch los ist und wie die Zukunft einer Landwirtschaft nur aussehen kann innerhalb der Klimakrise und eigentlich ja auch ganz da vorne mit dabei sein müsste, irgendwie progressive Maßnahmen mal auf den Weg zu bringen, seien jetzt die Subventionen oder einfach ja, eine Landwirtschaft, die auch mit Naturschutz irgendwie vereinbar ist. Na? Und stattdessen greift sie dann so öffentlich Leute an, die sich dafür einsetzen, dass endlich mal jemand was tut bezüglich der Klimakrise. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Naja gut, also ich meine, zur derzeitigen Landwirtschaftsministerin, finde ich, passt das leider sehr gut. Und ich glaube, das liegt auch an einem merkwürdigen Weltbild, was in der Wissenschaft übrigens auch schon seit 100, 200 Jahren herrscht, dass das alles ein riesiges mechanisches Gebilde ist und man kann Wald machen, also zum Beispiel Dannenröder Wald, den rodet man und dann pflanzt man den woanders einfach neu. Ne? So, das gibt ja Ausgleichsmaßnahmen, das heißt, man macht den Wald kaputt und woanders baut man den wieder auf und dann ist doch alles wieder gut. So ähnlich macht es ja auch, man sieht auch die Braunkohletagebaue, machen alten Wald weg und hinten dran auf den Halden entstehen dann neue gepflanzte Wälder und alles ist gut. Und das ist halt der Punkt. Man kann keine Natur machen. Das ist größenwahnsinnig. Und wir haben ja viele Prozesse noch gar nicht verstanden. Also das, was ich vorhin mal angesprochen habe, mit diesem irrsinnigen Kühleffekt, mit dem Regeneffekt. Also wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass ein Großteil des Regens in China aus dem hiesigen Atlantik stammt und der wird über Wälder durchgereicht. Nur wenn sie weg sind, wird da nichts mehr durchgereicht. Das beginnen wir gerade zu verstehen und selbst solche großräumigen, eigentlich relativ simplen Sachen haben wir bis jetzt nicht gewusst. Und wenn man dann hingeht und sagt, ach, das ist wie so ein kleiner Lego-Baukasten, ich bastel mir einfach was Neues dann, dann muss er sagen, hey, Sätzen 6, ihr habt leider nichts verstanden. Und ich, wie gesagt, das erstreckt mich wirklich massiv, dass alte Autobahnpläne schnurstracks durchgezogen werden, weil man das halt so auf dem Tisch hat. Da geht es ja auch um Beschäftigung und solche Sachen. Ich kann nur sagen, ich kann zwar die Leute verstehen, die in den Dörfern da wohnen, denen der Verkehr da viel zu viel wird, aber dann muss man am Verkehr was machen, ne? Und nicht am Wald. Also mein persönlicher Favorit wäre ja, dass man sagt, in den Städten grundsätzlich kein Individualverkehr mehr. Der Nahverkehr wird kostenlos gemacht und die Autos bleiben mal mindestens vor der Stadt. Also ich kann das verstehen, dass das mit Verkehrslärm niemand leben möchte. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber dann sollte man eben schauen, dass man diese Ströme entweder deutlich reduziert oder eben grundsätzlich außen vor hält. Ne? Und da passiert mir momentan aber viel zu wenig. Und da sind wir natürlich politisch bei einem ähnlich verorteten Verkehrsministerium, wo man sagt, da passieren ja gerade ganz andere Merkwürdigkeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass nach der nächsten Bundestagswahl sich da ein paar Sachen verschieben, weil so kommt man da nicht mehr weiter.
Ja, klar. Und ich glaube, man muss aber auch gut erklären können, was denn jetzt die Vorteile an der Verkehrswende wären. Also wenn wir jetzt natürlich immer mehr Leute, die in Städten wohnen, und einfach wirklich da nochmal klar zu machen, dass man eben saubere Luft hätte, weniger Lärm, die ganzen Parkplätze für die Autos vielleicht wegfallen, könnte man mehr Grünanlagen haben könnte, Parks und so weiter. Wien hat da ja auch gerade viel gemacht, jetzt im letzten Jahr zum Beispiel, kann man sich schöne Bilder von anschauen. In Paris wurden ja über die letzten Jahre wirklich die Radwege extrem ausgebaut und es fahren viel, viel, viel mehr Leute mit dem Fahrrad. Das ist auch gesünder natürlich für die Leute selber, aber eben dann natürlich auch müsste man den ÖPNV ausbauen. Es gibt ja auch Städte, wo er bereits kostenlos ist in Europa. Also es gibt gute Vorbilder und ich glaube, das muss man auch noch mal mehr in den Fokus stellen, was der Vorteil daran wäre. Und natürlich auf dem Land ist es eine andere Sache, das ist ganz klar. Da werden wir, glaube ich, auch eine gewisse Zeit solche Art von Mobilität noch brauchen. Aber ich meine, wir müssen mal in die Vergangenheit schauen. Da zeigt sich dann, dass halt schon die Schiene auch sehr kaputt gespart wurde. an vielen Stellen rückgebaut wurde, dass Nachtzüge innerhalb von Europa, macht ja aus Deutschland im Moment nur Österreich. Also kann ich auch sehr empfehlen, die österreichische Bahn an dieser Stelle. Aber ich wünsche mir natürlich, jetzt mal angenommen, dass es irgendwann kein Corona dann mehr gibt oder man wieder reisen kann, so natürlich einen Nachtzug nach Brüssel und Paris oder mal wieder einen Nachtzug nach London. Ich würde den echt benutzen. Wirklich. Also was fehlt alles? Und da braucht es halt ganz massive Investitionen in ja, Infrastrukturprojekte, die mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Und da geht es eben halt nicht mehr nur um diesen einen Wald, sondern es geht generell um diesen Bundesverkehrswegeplan, der halt alle 10 Jahre irgendwie verabschiedet wird vom Bundesverkehrsministerium. Deswegen ist natürlich auch Herr Scheuer daran mit Schuld, was da geplant und worein investiert wird. Und den müsste man abändern. Also was mir an diesem ganzen Thema einfach so auffällt, ist, dass wir in einem politischen und juristischen System drin sind, das einfach von gestern ist, natürlich klar, weil diese Gesetze alle irgendwann gestern gemacht wurden und jetzt mit dieser aktuellen Situation, Artensterben, Klimakrise, überhaupt nicht mehr zusammenpassen und dass wir irgendwie so ein Update für diese gesamte Struktur bräuchten, damit wir nochmal die aufgrund dieser vollkommen geänderten Sachlage, die wir jetzt eigentlich haben, uns nochmal neu entscheiden können, was wir jetzt eigentlich machen wollen und was wir lieber bleiben lassen.
Ja, und da gibt es, du hast es gerade angesprochen, ländlicher Raum. Also wir sitzen hier wirklich am A-Pünktchen der Welt, also in der Eifel. Und wir haben ja ganz viele Besucher in der Waldakademie hier bei uns, die immer fragen, gibt es hier keinen Zug, gibt es hier keinen Bus? Nein, hier gibt es nichts, keine einzige Verbindung. Also hier kann man nur laufen, Fahrrad fahren oder mit dem Auto zum nächsten Bahnhof. Und uns würde es schon wahnsinnig helfen, wenn wenigstens einmal pro Stunde irgendwas fährt. Ne? Also ich bin kein Autofan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Nur es geht bei uns, geht es nicht ohne und man kommt überhaupt nicht weg. Das war früher mal anders. Also als wir hierher gezogen sind, gab es regelmäßige Busverbindungen. Es gab auch hier in das nächste größere Städtchen in Adenau, gab es eine eigene Bahnverbindung. Die ist abgebaut worden, die Grundstücke sind verkauft worden, die lässt sich also gar nicht mehr so einfach rekonstruieren. Ja gut, das sind Fehler, die sind gemacht worden, aber das kann man ja rückgängig machen. Und die meisten Leute denken, das ist eine Verzichtsdiskussion. Das ist es ja gar nicht. Also ich finde, das sind doch alles Chancen, wie wir weiterkommen können. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass wir in Deutschland schon 20% der Fläche zersiedelt haben, also mit Straßen, Häusern, sonst was, dass alle 2 Jahre eine Fläche von der Größe Münchens dazukommt, die wir zubasteln. Also aktuell Dannenröder Wald ist ja auch eine Riesenfläche, die die Autobahn da in Anspruch nimmt. Das ist doch jedem klar, dass irgendwann alles zu ist. Und man sagt immer, wir müssen den Flächenverbrauch reduzieren. Ich glaube, aktuell liegt er bei 50 Hektar pro Tag. Also jeden Tag wird ein halber Quadratkilometer zu betoniert. Dass das endlich ist, ist jedem klar und trotzdem macht man weiter. Ne? Also das sind Dinge, also das kristallisiert sich eben alles an solchen Punkten wie dem Dannenröder Wald. Und von daher finde ich es super wichtig, dass da jetzt gesagt wird, es reicht. Also kein Mensch wird das brauchen, wenn wir wirklich die Verkehrswende ernst nehmen. Und das sagen ja mehr oder weniger alle Politikerinnen, es soll passieren. Dann kann man doch nicht den Individualverkehr immer weiter ausbauen. Also nehmen wir an, das klappt alles, was so versprochen wird, dann müssten wir in 10 Jahren ja deutlich weniger Autoverkehr haben. Das heißt, man braucht dann viele dieser Straßen gar nicht mehr. Das ist übrigens meine Vision und ich glaube auch, das wird irgendwann kommen. Und wenn es 20 Jahre sind, dass wir sagen, wow, es gibt deutlich weniger Autos, es gibt deutlich mehr Busverbindungen, es können auch Kleinbusse sein, was auch immer. Und dann reduziert sich der Verkehr natürlich massiv. Und wir wissen alle, es muss so kommen. Und wenn man dann 40 Jahre alte Autobahnpläne einfach weiter durchballert, wir haben das hier bei uns in der Eifel auch, die dritte Eifelautobahn soll durchgezogen werden, dann denkt man immer, lesen die Leute keine Zeitung, lesen die keine wissenschaftlichen Berichte? Wie stehen die in der Verantwortung? Sagen die dann in 20 Jahren, ja, das hat man 2020 alles nicht gewusst? Also ich verstehe das nicht.
Nee, mir fehlt also dieses Verständnis natürlich auch generell, wenn ich mir anschaue, wie lange es schon bekannt ist eigentlich mit den CO2-Emissionen, wie lange nichts passiert ist. Da wird einem natürlich klar, dass man das überhaupt nicht unpolitisch diskutieren kann, weil es eben einfach Menschen und Firmen gibt, die von dem System so profitieren, wie es ist. Und die ja zum Beispiel jetzt ja, die großen Ölfirmen, aber natürlich die Automobilindustrie ganz klar auch viel Lobbyarbeit betreibt, damit eben die Dinge so bleiben, wie es ist, dass sie strukturell gefördert werden. Das auf jeden Fall. Und dass es nicht einfach nur darum geht, die wissenschaftlichen Fakten zu verstehen, weil es gibt ja auch in dieser aktuellen Klimabewegung einfach dieses so, hört auf die Wissenschaft, Credo. Ist natürlich an sich total richtig, ja. Aber ich glaube, man muss wirklich politischer sein und sagen, wir wissen ja, warum auf die Wissenschaft nicht gehört wird. Es ist ja nicht so, dass die Erkenntnisse gefehlt haben. Es gab ja schon seit wirklich Dekaden kein Faktenproblem mehr, sondern es ist wirklich ein Machtproblem. Wer macht denn die Planung für Verkehr? Wer sitzt in den entsprechenden Ämtern? Wo fließt das Lobbygeld? Na, wie kann es eigentlich überhaupt auch sein, dass zum Beispiel das Land Niedersachsen halt Miteigentümer von Volkswagen oder sowas ist? Das ist eigentlich total absurd, meiner Meinung nach, dass es so viel Verknüpfung zwischen Politik und Industrie da gibt. Und da wundert es natürlich irgendwie auch nicht, dass man da nicht weiterkommt. Und da muss auch, glaube ich, die Klima- und Umweltbewegung wirklich sich bewusst sein, dass es nur mit Fakten nicht reicht und dass es umgekehrt dann halt genau diese Projekte wie den Danny braucht, wo so richtig, richtig konkret sichtbar ist, wie unsinnig das alles ist. Weil natürlich alle Leute irgendwie auch in ihrem täglichen Alltagsleben so drin sind. Und klar, ich glaube, vielen ist es bewusst, dass nicht genug passiert. Aber es braucht konkrete Projekte, woran man sehen kann, wie wahnsinnig es eigentlich ist, dieses System, was uns im täglichen Leben eigentlich normal erscheint. Wir sind ja alle drin, so, und nehmen das, glaube ich, häufig gar nicht wahr. Aber es braucht dann ein so ein Projekt, wo man merkt, jetzt wurde in dieser Nacht wieder so eine 250 Jahre alte Eiche dort umgesägt. Die hätte ja noch hunderte Jahre älter werden können. Älter als jedes Auto, was jemals auf dieser Autobahn fahren wird. Wirklich, nicht? Und das ist so ein, ja, ein lebendes Wesen, was dann da wieder tot am Boden liegt. Ich habe heute Morgen das Foto gesehen. Letzte Woche waren wir noch da und die Eiche hat noch gelebt. Ja, das ist dramatisch und ich glaube, diese Projekte oder diese Proteste, die als radikal wahrgenommen werden, die sind notwendig. Das glaube ich wirklich und das sagt auch die sozialwissenschaftliche Analyse. Es gibt ja nicht nur die Naturwissenschaften, sondern eben auch die Sozialwissenschaften, die dann so den Einfluss von sozialen Bewegungen analysieren oder schauen, wie man radikale politische Veränderungen wirklich hinbekommen hat. Wie haben Menschen Frauenwahlrecht bekommen? Wie kam es zur indischen Unabhängigkeitsbewegung, wie hat die Bürgerrechtsbewegung funktioniert und so weiter und so weiter. Und das zeigt uns halt in der Analyse, dass die Aktionen, die als radikal gesehen wurden, also zum Beispiel diese Lunch-Counter-Sit-ins oder die Freedom Riders, die mit den Bussen dann eben unerlaubterweise gefahren sind und so weiter, dass es die gebraucht hat, damit es wirklich eine Veränderung gab. Die Dinge, wo zu der jeweiligen Zeit immer die Leute gesagt haben, das ist zu radikal, das ist ziviler Ungehorsam, das ist zu krass, das solltet ihr nicht machen, das sind jetzt in der Analyse genau die Dinge, von denen wir denken, dass sie die Veränderung gebracht haben. Weil das die Leute ja, darauf aufmerksam gemacht hat, ganz massiv, und es sichtbar gemacht hat, wie ungerecht und wie absolut falsch das System ist. In dem man damals war. Und genau das braucht es heute. Und ich glaube, da steht auch die Klimabewegung eben heute wieder, dass wir diese radikalen Protestformen brauchen, weil ohne die wird es einfach nicht gehen. Die ganzen Petitionen und Schilder und so weiter haben in den letzten vergangenen 30 Jahren auch nichts gebracht. Also Emissionen steigen ja. Wir brauchen diesen radikalen Protest. Brauchen den wirklich.
Ja, und wir brauchen eben, glaube ich, auch noch in einer ganz anderen Hinsicht. Wir sind ja international gar nicht mehr glaubwürdig. Also wir haben nicht viel Wald. Eines der gefährdetsten Waldökosysteme weltweit sind alte Laubwälder in Mitteleuropa. Und da wird man immer wieder sagen, ja, also Bolsonaro mit Brasilien und so weiter, ganz furchtbar, was da passiert. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ganz furchtbar, was da passiert. Nur der brasilianische Amazonas-Regenwald besteht noch zu 70%. Also es ist wenig genug, gar keine Frage, was da passiert. Da kommen ja noch ganz andere Sachen dazu, die es bei uns ja so nicht gibt, ne? Also indigene Völker, die dort massiv in die Zange genommen werden. Aber jetzt auf die Natur bezogen, und wir schauen ja meistens auf die Natur, wenn wir Richtung Amazonas gucken, haben wir das größere Problem, weil unsere Wälder ganz intakt gibt es die gar nicht mehr und die noch relativ nah dran sind, die opfern wir, wenn es drauf ankommt, genau solchen Projekten, Infrastrukturprojekten, Bergbauprojekten, ist exakt das, was wir andernorts kritisieren. Und das, da tickt so ein bisschen die, ich sag mal, westliche Arroganz im Hinterkopf mit, dass wir meinen, bei uns ist das alles was anderes. Also Naturschutz soll man schön, Länder machen, die nicht so stark industriell entwickelt sind wie wir. Also ich ist ja immer auch nicht so schön, übrigens von unterentwickelten Ländern zu sprechen. Es geht ja immer nur um die industrielle Entwicklung. Und man, diese Leute sind ja nicht doof. Auch dort gibt es Ökologen, Umweltwissenschaftlerinnen und so weiter und so fort. Und die gucken sehr genau darauf, was hier bei uns passiert. Und hier bei uns, was hier passiert, das ist beschämend. Es ist beschämend für ein Land, was behauptet, auch auf den Wald bezogen, wir hätten vor 300 Jahren die Nachhaltigkeit erfunden. Das haben wir definitiv nicht.
Klar, und das ist das Gleiche, da ist es vielleicht noch viel häufiger so in der Öffentlichkeit zumindest diskutiert, wenn es um große Raubtiere geht. Nicht? Also was wird hier geschrien, wenn hier ein einzelner Bär zufällig mal über die Grenze läuft? Und wegen der Wölfe, die natürlich mal Schafe reißen, aber ja weniger als weggelaufene Hunde. Das muss man ja auch gleich noch dazu sagen immer. Und dann stellen wir uns irgendwie vor, dass wir ja Menschen in Afrika sagen wollen, wo es eben ja noch viele große Raubtiere gibt, wie die ihre Raubtiere schützen sollen. Während wir die ja alle vor hunderten von Jahren eigentlich schon alle umgebracht haben und jetzt aufregen, wenn da drei von denen zurückkommen. Ne? Also das ist ziemlich absurd und natürlich total neokolonial, was auch viel passiert im Naturschutz, wenn wir da daran denken, wie halt die, ja, häufig weißen europäischen Experten sich irgendwo anders einmischen, während gleichzeitig bei uns ja diese Naturzerstörung die ganze Zeit vor sich geht. Ne? Und es ja eigentlich auch die industrialisierten Nationen sind, die diese ganzen, die diesen Verlust der Biodiversität auch treiben. Wenn wir uns anschauen, ja, wo kommt der Habitatverlust überhaupt her? Von welchen industriellen Projekten, warum wird denn der Amazonas natürlich überhaupt abgesägt, für das Soja natürlich, nicht für den Gebrauch der lokalen Bevölkerung, woher kommt die Überfischung auf den Weltmeeren? Das sind 5 große Nationen, die industriell fischen, die das allermeiste den ja, lokalen Anwohnern irgendwie wegfischen. Genauso ist es ja mit der Verschmutzung, genauso ist es mit der Klimakrise, also für all die Probleme, die das Artensterben mitverursachen, sind ganz hauptsächlich die industriellen Nationen verantwortlich. Und umgekehrt nicht die Personengruppen, nicht die indigene Bevölkerung, die auf deren Land ja die meiste Biodiversität eben noch ist. Ganz genau deswegen, weil sie halt nicht alles ausbeuten und weil sie nicht alles um sich herum kaputt machen.
Genau, und was ich übrigens auch schön finde in dem Zusammenhang, weil du gerade sagtest, indigene Bevölkerung, also Ureinwohner sind wir ja auch hier in Deutschland, ne? In gewissem Maße. Das heißt, auch hier ist es ja so, dass Leuten, die dort lokal ansässig sind, ihr Ökosystem kaputt gemacht wird, ne? Für vermeintlich übergeordnete Interessen. Also wir schauen immer, ja, auch da in andere Länder und wir finden es ganz furchtbar, wenn da ein kleiner Indianerstamm in die Zange genommen wird, wenn das Gebiet abgeholzt wird. Das sind unsere Dörfer ja letztendlich auch. Ne? Also wir sind in dem Fall sind wir auch wieder in so einer Situation. Also da schwingen ganz, ganz viele merkwürdige Dinge mit emotional. Letztendlich sind auch wir kleine Ureinwohnerdörfer, wo der Wald vor der Haustür abgehackt wird oder die wie im Hambacher Forst zwangsweise umgesiedelt werden. Ne? Nur da ist das was anderes, wo ich sage, nein, das sind genauso Menschen, weil dann kommen wir nämlich ganz schnell in den Bereich Rassismus. Ne? Sagen, also es ist völlig wurscht, ob einem Amazonas-Indianer seine Heimat genommen wird oder einem Einwohner, einer Einwohnerin am Rande des Hambacher Waldes. Es ist, ein Mensch verliert seine Heimat und die Heimat wird zerstört. Und wir, damit meine ich jetzt nicht uns beide, aber als Gesellschaft sind der Meinung, dass das hier etwas völlig anderes ist und das ist es eben nicht. Ne?
Klar, und es ist natürlich auch so, dass die Dörfer um die Braunkohleregion, sei es jetzt im Rheinland als auch im ja, Leipziger Raum, sich ja auch vernetzt haben und auch international vernetzt haben mit anderen Dörfern und anderen Projekten, die eben auch von der Kohle zerstört werden. Und das ist natürlich überall passiert. Aber ja, ich denke wirklich, dass es interessant ist, nicht? Also es ist immer schön, einfach mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, in Brasilien passiert dieses oder jenes. Aber in Deutschland ist es auch gar nicht besser, sondern Deutschland ist natürlich eine der Nationen, die diese Zerstörung schon immer vorangetrieben hat. Ne? Wir haben die vier höchsten akkumulierten Emissionen seit eben Beginn der Industrialisierung, wenn wir auf das jetzt wieder schauen und wenn wir auf die Analyse jetzt dieser Biodiversitätsdekade ja schauen, wo es ja diese 20 Ziele, Naturschutzziele gab, aus einer Präfektur in Japan, Aichi heißt, ich finde es auch ganz interessant übrigens, dass jeder dieses Pariser Klimaziel kennt, aber wenn man von Aichi redet, weiß eigentlich kaum jemand, worum es eigentlich geht. So wichtig ist uns Naturschutz dann wieder. Ja, dann hat international auf UN-Ebene ganz global gesehen, also wurden 20 von 20 Zielen nicht erreicht. Das ist auch sehr beachtlich. Und Deutschland hat eins erreicht. Na?
Tja, das ist wirklich traurig. Wobei bei uns immer gesagt wird, hey, Moment, das ist eine alte Kulturlandschaft. Die ist sowieso schon kaputt. Interessanterweise kommt es nämlich dann so. Die ist sowieso schon kaputt. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Und diese ganzen Arten, die sich jetzt hier noch halten, die halten sich nur durch Pflege, in Klammern, durch Nutzung der Landschaft, indem wir das so weitermachen. Das stimmt nur in wenigen Ausnahmefällen, wenn man mal ehrlich ist. In aller Regel heißt das einfach, wir haben keinen Bock, da etwas zu ändern, weil das ist unbequem.
Ja, klar, natürlich auch, ne? Und man muss aber auch sehen, dass jetzt diese Ziele, die man sich gesteckt hatte, ja noch nicht mal so wahnsinnig hoch waren, nicht? Also, und selbst von denen hat man nur eins erreicht. Also
Welches, wenn ich fragen darf? Weißt du das zufällig?
ich kann es jetzt mal ganz kurz nachschauen, aber ich weiß es gerade tatsächlich nicht auswendig.
Ja, ich weiß es auch nicht auswendig, weil das wäre ja mal interessant, was da speziell erreicht wurde, weil ich weiß nur, dass sämtliche Studien, die ich kenne, von einem massiven Artenrückgang ausgehen. Ich habe neulich ein Interview mit Thomas Horn gehabt, dem Insektenforscher, der sagt, es wird ja auch nur ein Bruchteil der Arten überhaupt untersucht. Also einen Großteil haben wir gar nicht im Fokus. Also wir wissen, selbst wenn wir meinen, wir hätten da irgendwas aufgehalten, das betrifft immer nur ein paar Flaggschiffarten, ein paar repräsentative Arten. Einen Großteil der Arten haben wir gar nicht auf dem Schirm. Also wir wissen im Prinzip zum Beispiel gar nicht, was bei uns alles schon ausgestorben ist. Ne? Und wenn man das dann so verallgemeinert, aufgrund dieser paar Arten, die man untersucht und die man dann vielleicht auch besonders peppelt, dann weiß man gar nicht, was man auf der anderen Seite alles verliert.
Ja klar, also das ist ja immer dieser auch sehr viel zitierte WWF-Bericht, Living Planet Index, wo ja davon gesprochen wird, wie es um ja, die Arten steht, nicht? Aber im Kleingedruckten wird dann ja klar, dass hier hauptsächlich halt Säugetierarten untersucht wurden, Amphibien und Reptilien, weil man eben zu allen anderen gar keine Daten hat, nicht? Also es ist nicht so, dass jetzt keine Lust war, das zu machen, sondern einfach, dass die Daten überhaupt gar nicht existieren und dass wir außer von so ein paar ganz speziellen Gruppen wir überhaupt eigentlich gar keine Informationen haben und dass wir auch gar nicht wissen häufig, was überall lebt und ja, einfach hinnehmen, dass irgendwelche Arten halt aussterben, von denen wir niemals wussten, dass es sie gab und was sie im Ökosystem überhaupt machen. Also ganz praktisch ist es auch so, dass rein jetzt so von Reisen auf dem Polarforschungsschiff und so weiter, wir eigentlich ganz häufig, wenn wir Bodenproben genommen haben, unsere Biologin dann ja, neue Spezies gefunden haben, die halt noch nicht bekannt waren, weil einfach dort zu wenig Proben bisher genommen wurden am Meeresboden in diesen Regionen. Und das ist eigentlich ein ganz normal auf diesen Reisen gewesen, dass wir ein paar neue Spezies gefunden haben. Ja, einfach weil dort halt auch so wenig bisher erprobt wurde, nicht? Und das viel Schlimmere ist aber einfach, dass wir einfach nicht wissen, was die im Ökosystem machen.
Da kann ich auch was zu beisteuern, jetzt von unserer Seite aus. Also zum einen, Dorothee Killmann, das ist eine Dozentin von der Uni Koblenz, die hat im Hunsrück zusammen mit ihrem Mann im Nationalpark eine Flechte gefunden, die es nur da gibt, die übrigens die Förster, die dort wirtschaften, auch nie gesehen haben, weil sie halt das auch nicht wissen. Da fährt man dann einfach mal mit einer Maschine drüber, ne, und dann ist er halt weg. Also wir wissen vieles gar nicht. Und bei uns hier im Urwaldprojekt zum Beispiel ist ein kleiner Rüsselkäfer gefunden worden. Ich glaube, der heißt geschuppter Totholzrüssler oder so. Der ist in Rheinland-Pfalz, ich meine, jetzt aus Erinnerung, vielleicht nur an zwei Stellen gefunden worden seit den 50er Jahren, also extrem selten. Dann habe ich mal nachgefragt, die Forscherin, die das hier gemacht hat. Also ist der so selten? Da sagt sie, das weiß man nicht, weil er ist nämlich nur diese 2-3 Mal überhaupt untersucht worden. Das heißt, keine Ahnung, ist das eine seltene Art? Gibt es da irgendwas, was man für die tun kann? Oder ist sie in Wirklichkeit ganz häufig? Das untersucht alles so gut wie niemand.
Ja, ich fand das ganz interessant. Als ich noch in Großbritannien meinen Master studiert habe, war ich mal auf so einer Konferenz von einem Online-Portal, die Daten über Artenvielfalt sammeln, auch historische Daten aus Museen und eben aktuelle Daten. Und das war ganz interessant, weil halt in manchen Karten, und das wurde auch diskutiert, wo zum Beispiel bestimmte Käferarten sich befinden, eigentlich nicht so klar wird, wo die Käfer sich befinden, sondern wo die Leute spazieren gehen, die nach Käfern suchen oder sich überhaupt für Käfer interessieren. Oder dass halt natürlich dann auch ganz viel vielleicht die Käfer gefunden werden, noch in der Nähe der Dörfer, aber nicht so weit, weit weg. Vielleicht haben die Leute auch schon dort gleich am Anfang so viele Käfer gefunden, dass sie dann dort stundenlang geblieben sind, um die zu bestimmen und es gar nicht geschafft haben, noch weiter zu wandern. Aber halt hauptsächlich wird klar, die Käfer werden dort gefunden, wo die Leute spazieren gehen. Und wir wissen eigentlich überhaupt gar nicht, wie es mit den Käfern ist an den Orten, wo die Leute nicht absichtlich hingehen, ne, die abgelegener sind. Also ganz viel von diesen Daten ist extrem lückenhaft. Und dann kam eben auch noch eine Expertin, die dann über Flechten gesprochen hat und dann davon erzählt hat, dass es irgendwie in ganz Großbritannien vielleicht so ungefähr 15 Menschen gibt, die freiwillig und regelmäßig losgehen, um Flechten zu kartieren. Weil das eben jetzt nicht so eine Gruppe von Lebewesen ist, für die sich besonders viele Leute dann auch interessieren oder im Detail in der Lage sind, die zu bestimmen.
Also was sehr, sehr schade ist, ne? Und was dann auch noch kommt, wenn man seltene Arten gefunden hat, dann werden die häufig direkt politisiert. Also wir kennen das hier aus den deutschen Wäldern. Da ist der Artenrückgang nicht, zumindest der untersuchten Arten, muss ja vorsichtig sein, der wenigen untersuchten Arten, da ist der Artenrückgang zwar vorhanden, aber nicht ganz so stark wie in der Landwirtschaft. Ist auch klar, Landwirtschaft wird noch brutaler bewirtschaftet als die Wälder. Nur, der Schluss, der rausgezogen wird, ist, guck mal, wie gut wir bewirtschaften, deswegen sind die Arten noch da. Und eigentlich müsste der Schluss ja heißen, sie sind trotz Bewirtschaftung noch da. Das sind vielleicht besonders robuste Arten. Also es wird direkt politisiert und gesagt, guck mal, Forstwirtschaft ist gut, die riesen Kahlschläge, die aktuell gemacht werden, die Maschinenbefahrung, gut, die Rodung jetzt im Langenröder Wald, das wird, glaube ich, kein Förster und keine Försterin gut finden, aber letztendlich Waldrodungen, also im Sinne von Kahlschlägen, finden ja hier laufend statt. Und wenn es Arten trotzdem aushalten, wird das der Forstwirtschaft zugute gehalten oder sagt, nein, das ist der falsche Schluss.
Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, welches Ziel die Bundesregierung erreicht hat von den 20, die sie sich dann eben in der Biodiversitätsstrategie gesetzt hatte. Und zwar der Teil der deutschen Entwicklungshilfeausgaben, der Naturschutz oder andere nachhaltige Zwecke fördert, wurde um mehr als 50% aufgestockt und damit übererfüllt. Das heißt, Deutschland hat in Deutschland gar nichts erreicht. Das Einzige, was sie wirklich erfüllt haben von dem, was sie versprochen haben, war, dass sie mehr Naturschutz über Entwicklungshilfe anderswo fördern wollen.
Also genau, also es ist nur ein Finanzziel erreicht worden, man hat mehr ausgegeben. Ne? Also ich möchte auch da mal einen Vergleich einbringen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium gibt aktuell 1,5 Milliarden zusammen mit den Bundesländern aus, um Wald zu retten. Was wird mit dem Geld gemacht? Große Kahlschläge und neue Plantagen angelegt, überwiegend. Ne? Werden auch noch ein paar andere Sachen gefördert, aber überwiegend Wald abgeräumt. Ne? Das nennt sich Schadholzräumung, ist eine schöne Verklausulierung von großen Kahlschlägen mit Schwerstgerät plus weitere Plantagen anzulegen. Das wird mit dem Geld gemacht, während die Bevölkerung denkt, es wird Wald gerettet. Und ich sage mal ein einfaches Beispiel. Diese Behörden, also Ministerien, auch in den Bundesländern, die fördern die Holzverbrennung. Und in Deutschland werden ungefähr pro Jahr 60 Millionen Kubikmeter Holz verbrannt. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu der Durchschnittsbaumgröße in Deutschland, da gibt es ja Inventuren, so ein Baum hat 0,5 Kubikmeter Holz. Das heißt, wenn alleine 120 Millionen durchschnittlich große Waldbäume, also das, was man so als große Waldbäume versteht, verheizt und gleichzeitig weint man Krokodilstränen, weil die Waldfläche mit älteren Bäumen abnimmt und man da dringend nachpflanzen muss. Also Das sind Dinge, also da arbeiten wir auch dran, das mal offen zu legen. Also es wird die Waldverheizung gefördert, ne, gleichzeitig eben auch die Waldrodung für Projekte. Und dann bittet man um Spendengelder bei der Bevölkerung. Also der Staat bittet um Spenden. Die stellen dann Klimazertifikate aus, oder wie das Zeug heißt, in Niedersachsen zum Beispiel. Bittet um Spendengelder, damit die Kahlschläge, die man selber gemacht hat, durch die Bevölkerung, auch durch tatkräftige Mithilfe wieder aufgeforstet werden. Also da laufen im Moment Spielchen im Hintergrund. Solange das alles hier in Deutschland intern läuft, mag das ja funktionieren. Aber wir werden ja beobachtet aus dem Ausland. Zum Glück, kann ich nur sagen, gucken immer wieder Expertinnen und Experten drauf und sagen, was macht ihr denn hier eigentlich? Und ihr möchtet euch gleichzeitig in Urwaldschutz im Kongo, in Brasilien, in Südafrika und sonst wo einmischen. Das glaubt uns ja langsam keiner mehr. Was übrigens gut ist. Ich finde das gut, dass uns das keiner mehr glaubt. Ne? Weil wir müssen hier in Deutschland endlich den eigenen Schutz ernst nehmen, damit andere sehen, oh, das ist ja vorbildlich, dann machen wir das vielleicht auch so. Aber andersrum, wie wir es aktuell machen, funktioniert es nicht. Ne? Und von daher, so traurig die Entwicklungen sind, wir diskutieren ja momentan sehr, sehr viele negative Sachen, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wie kommt man denn da raus? Und der Punkt ist ja ganz einfach, genau durch solche Aktionen, die ihr macht, durch viele junge Menschen, die sagen, es lohnt sich, politisch zu sein, wir können was verändern. Und ich glaube, wir stehen vor einem positiven Kipppunkt. Es gibt ja ganz viele negative in Bezug aufs Klima, aber politisch, glaube ich, stehen wir vor einem umweltpolitisch positiven Kipppunkt.
Ja, ich finde das schwierig zu sagen. Ich denke natürlich auch, dass wir wissen aus der Vergangenheit, dass manchmal so Systeme, die unumstößlich schienen, dann sich auf einmal doch sehr schnell verändert haben. Mauerfall und ähnliches. Und natürlich ist mittlerweile vollkommen klar, es gibt einen großen, großen Anteil der Bevölkerung, die weiß, dass Klimaschutz extrem wichtig ist, dass es ihnen teils sogar das wichtigste Thema überhaupt ist politisch, wo sie denken, dass die Parteien sich jetzt langsam mal dran machen müssten. Und insofern glaube ich immer, dass es eine Möglichkeit zur Veränderung gibt, aber eben auch, dass sie nicht durch Nichtstun entsteht. Also auf gar keinen Fall wird sich was verändern, wenn wir uns alle zurücklehnen und nur darauf warten. Und das ist eben genau das, worauf ich immer wieder zurückkomme. Also es braucht das Engagement von vielen. Es reicht nicht, wenn wir uns hinstellen und sagen, ach wie schön, die Schülerinnen, die streiken jetzt alle. Dann, die werden das schon machen. Ich gehöre auch überhaupt nicht zu dieser Generation, sondern halt zu sagen, wir müssen mitmachen als erwachsener Mensch. Wir müssen auch was machen, ne? Nur wenn es viele einfordern, wird sich überhaupt irgendwas verändern. Und es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass wir jetzt Umwelt- und Naturschutz machen, weil wir nichts anderes zu tun haben oder uns so langweilig ist, sondern weil wir von diesem ganzen Ökosystem ja fundamental abhängig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen so im täglichen Leben vielleicht noch nicht so ganz bewusst ist, beziehungsweise irgendwie nicht, vielleicht auch nicht bewusst wird, wenn man in der Stadt lebt. Ich weiß es nicht ganz, aber dass es nicht um eine Befindlichkeit geht, sondern es geht um unsere Lebensgrundlage als Menschen und es geht auch nicht so weiter, wie es bisher gegangen ist. Also im Moment laufen diese ganzen Krisen immer exponentiell schneller ab. Im Moment sind wir halt noch an einem Moment, wo man vielleicht hier in Deutschland noch nicht ganz so viel merkt von der Klimakrise oder von dem, wie sich eben der Schwund der Arten so auswirken wird. Aber wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, wenn wir noch die schlimmsten Schäden irgendwie vermindern wollen. Und dass es allerhöchste Zeit ist, was zu tun, das, glaube ich, muss man immer und immer und immer wieder auch den Menschen ins Bewusstsein holen. Und dazu braucht es eben genau diese sichtbaren Aktionen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, das kann aber auch Spaß machen, diese Schraube wieder zurückzudrehen. Also nur mal als Vision, der Fleischverbrauch würde stark gedrosselt in Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 11,4 Millionen Hektar Wald, 10 Millionen Hektar für Tierfutter, würde das entsprechend reduzieren. Es würde mehr Fläche für Wald frei und wir würden es gemeinsam schaffen, und das kann man ja wirklich messen, wieder mehr Regen, für mehr Regen zu sorgen im Sommer. Die Temperaturen lokal, und damit meine ich wirklich jede kleine Region, das kann auch eine einzelne Stadt sein, die das macht, das Klima lokal wieder zu dämpfen, diese Ausschläge zu dämpfen, diese großen Hitzewellen abzubremsen. Denn das macht uns ja jetzt mal persönlich, mal von allen anderen Umweltfolgen abgesehen, die größten Kopfschmerzen. Da kann man etwas machen und sowas dann mitzuerleben, wie Deutschland wieder natürlicher wird, grüner wird. Es gibt auch schöne Modelle, wie Landbesitzer und Landbesitzerinnen davon partizipieren. Das sind ja auch sonst Einnahmeausfälle. Ist alles schon, gibt es tolle Konzepte dafür. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir das in einigen Jahren sehen, dass da auch sich wirklich auch faktisch was in Bewegung setzt, dass also die Waldfläche wächst und so weiter. Diese ganzen Dinge, das kann man ja machen. Das sind ja auch schöne Erlebnisse. Also das ist kein Verzicht, das ist kein Rückschritt, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Befreiung. Das macht einem ja auch Sorgen. Man denkt ja wirklich fast jeden Tag über diese Dinge nach, zumindest wahrscheinlich du und wir hier auch. Und das ist auch eine psychische Entlastung und gleichzeitig eine große Freude zu sehen, dass es selbst in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland möglich ist, dafür Freiräume zu schaffen. Also das wäre mein großer Wunsch, dass wir das sehen.
Ja, also ich kann dir da total zustimmen und ich denke auch, dass wir einfach viel mehr gesellschaftlich insgesamt darüber diskutieren müssen, wie eine alternative Zukunft, und das ist ja nicht nur eine, aussehen könnte, wie viele Möglichkeiten es überhaupt gibt, weil es wird ja häufig so hingestellt, als gäbe es jetzt nur dieses eine System, diesen einen Weg irgendwie nach vorne, da sind wir drin, so geht es immer weiter mit diesem Kapitalismus auch und dieser Naturzerstörung, wie sie eben so ist. Und es gäbe keine Alternativen überhaupt zu irgendetwas, was wir hier gerade machen würden. Aber so ist es ja gar nicht. Es gibt tatsächlich ja viele, viele konstruktive Vorschläge, wie wir die Wirtschaft umstrukturieren könnten in ganz verschiedenen Modellen, wie wir anders zusammenleben könnten, wie wir einfach unser tägliches Leben so umstrukturieren könnten, dass einfach systematisch die Entscheidungen, die wir treffen, naturverträglich sind. Ne? Also, dass ich nicht jedes Mal mich entscheiden muss, mit viel Aufwand das Ökologische zu tun, sondern dass das Ökologische praktisch das Normale ist, was ich automatisch schon benutze. Und ich glaube, da müssten wir viel, viel mehr über diese Alternativen alle diskutieren. Wir müssen einfach verstehen, das System, so wie es jetzt ist, kann nicht weitergehen, weil die ökologische Krise verschärft sich und irgendwann müssen wir darauf reagieren. Und es ist einfach nur eine Frage, reagieren wir rechtzeitig? Je früher wir was machen, desto mehr Einfluss haben wir darauf, was am Ende rauskommt. Und da sind eigentlich alle Menschen gefragt, sich einzubringen und sich zu überlegen und sich mit diesen Alternativen zu beschäftigen und sich dafür einzusetzen, dass die eben auch umgesetzt werden. Und da bin ich ganz klar dabei, dass alle Menschen, die hier wohnen, nicht einfach nur Wählerinnen sind, die dann alle paar Jahre mal irgendwo einen Stimmzettel abgeben, sondern dass sie sich auch wirklich aktiv auf welcher Ebene sie eben wollen, bei sich zu Hause oder meinetwegen auch auf EU oder nationaler Ebene oder sonst wo, dafür einsetzen, dass sich was verändert. Weil die Veränderung wird kommen und wir können sie jetzt beeinflussen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Carola. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ganz viele das einfach jetzt realisieren, dass sie selber Teil der Veränderung sind und dass diese Veränderungen schön sind. Das ist also, man muss keine Angst davor haben. Es geht ja im Endeffekt darum, dass die Zukunft schön wird und nicht schrecklich. Ne? Und in dem Sinne können wir sicher noch sehr, sehr viel bewegen. Also ich bin da wirklich optimistisch. Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, Carola, und hoffe, dass sich trotz in dem Fall allem Pessimismus um den Dannenröder Wald da doch noch was zum Guten bewegt.
Ja, ich danke dir auch und bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dort keine Autobahn geben wird.
Gut, also dann, ich drücke die Daumen, Carola.